Energy Sachsen Music Lounge.
Der Kaffeeduft liegt im Studio. Es ist wieder Zeit für die Energy Sachsen Music Lounge. Heute mit mir am Start Nico Suave. Hey.
Schönen guten Morgen.
Wie würdest du dich auf einer WG-Party jetzt vorstellen?
Also grundsätzlich stelle ich mich eigentlich nie so vor. Wenn ich auf einer WG-Party bin, auf der ich schon ewig lange nicht mehr war, dann weiß nicht, würde ich einfach sagen, ey, ich bin Nico und du?
Würdest nicht damit vorpreschen,
dass du Hip-Hopper,
dass du Musiker bist.
Nein, auf gar keinen Fall. Das finde ich halt zum Beispiel, in Hamburg gibt es das Reeperbahn-Festival und das finde ich halt super anstrengend, weil jeder gefühlt Musik macht, weißt du, ich meine, jeder will es irgendwie wissen, jeder ist natürlich übergeil unterwegs und da die ganze Zeit, ja, ich bin Nico Suave, ich bin auch Artist, eher so ein Talk, den ich eher versuche zu vermeiden eigentlich.
Okay.
Weil wenn, dann google mich, wenn du das Gefühl hast, mein Gesicht kennst du irgendwoher.
Lieber Understatement bleiben, sagst du.
Ja, exakt, ja.
Sonst kommst du wahrscheinlich auch immer in so Erklärungen und zig Nachfragen. So von den
Ach, du machst noch Musik? Ja. Echt jetzt? Krass.
Ja, du bist ja schon lange im Business, also hast wahrscheinlich auch viel zu erzählen.
Ja, voll.
Das wollen wir heute auch auschecken, wollen über deinen Karriereweg reden, über Angst, über Aufbruch, über deine neuesten Projekte.
Gerne.
Und Highlights in deiner Karriere. Wir wollen einmal mal so einen kompletten Überblick geben über Nico Suave.
Gebe ich euch.
Geil. Dann würde ich sagen, fangen wir an erstmal, wie sich das gehört, hier mit so einer kleinen Speed-Dating-Runde.
Ja, yeah, let's go.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Speed-Dating. Frühstück, süß oder salzig?
Salzig.
Studio oder Bühne?
Bühne.
Wenn ich entscheiden müsste, es nie wieder Song producen oder nie wieder live auftreten?
Dann würde ich nie wieder Song producen wahrscheinlich nehmen.
Dann hast du auch genug im Petto, damit du auftreten kannst.
Genau so.
Lieber Festival oder Clubshow?
Club.
Was ist besser im Club?
Enger, näher am Publikum dran. Ist ein ganz anderer Vibe. Also, und die Leute meistens sind dann da wegen dir. Weißt du, auf dem Festival hast du viel Durchlauf, viele Leute, die dich nicht interessieren und ja, ist einfach, also klar, es ist geil, auf dem Festival zu spielen, so, aber Club ist mir lieber.
Ordentlich Energie, mehr Moshpit drin und so.
Exakt.
Feierst du, wenn Leute Moshpit machen?
Weiß nicht. Ich glaube, ich habe den Sound nicht dafür, ehrlich gesagt, ne? Und nee, ich feiere auch die ganze Handyaktion nicht. Also, weißt du, ich fand die Aktion von Schmidt und Rin eigentlich ganz, Rin eigentlich ganz cool.
Also Handys zu verbieten.
Handys zu verbieten, ne? Das fand ich irgendwie cool.
Ja. Ja, das stelle ich mir auch nervig vor als Artist, oder? Du bist jetzt ja länger im Business schon, das war vorher anders, oder?
Naja gut, vorher gab es halt die Mobilgeräte nicht, ne?
Ja.
Dafür. Ja, das ist schon nervig. Ich meine, klar, die Leute wollen das irgendwie festhalten, wollen sich das immer wieder angucken können und so, das klar, aber im Grunde genommen nimmt das so ein bisschen die Energie und den Vibe, ne? Auch für dich als Artist, wenn du die ganze Zeit in irgendwelche Kameras guckst, das nervt. Ich meine, wenn du filmst, dann musst du auch immer zwischendurch gucken, ist das alles noch im Frame, ne? Ist das eine coole Aufnahme und du kriegst einfach nicht alles mit, weißt du? Und ich will ja nicht sagen, früher war alles besser, aber ich glaube auch heutzutage, wenn du auf ein Konzert gehst, dann enjoy das doch, weißt du? Außer du hast wirklich gesundheitliche Probleme, dass du es halt direkt nach der Show wieder alles vergessen hast, weißt du? Wenn das aber nicht der Fall ist, dann genieß doch lieber die Show.
Im Moment sein.
Im Moment sein, ja, 100%, ja.
Schaffst du das selbst, wenn du irgendwie Musik konsumierst oder irgendwie Privatdinge machst, immer im Moment zu sein? Wie machst du das?
Schwierig. Also manchmal verbiete ich mir, das Handy einfach jetzt mal 2 Stunden zu benutzen. Das ist cool. Ich habe gestern mit einem Kollegen telefoniert, der tatsächlich mal so einen Tag eingelegt hat jetzt gerade, wo er einfach gesagt hat, heute kein Handy. Und er meinte, es wäre so krass gewesen, weil er irgendwie voll intensiv wieder Musik gehört hat. Er hat irgendwie gemalt, geraucht, gekocht, aber alles halt ohne irgendwo mal auf einen Bildschirm zu glotzen. Und er meinte, es wäre ein krasses Feeling gewesen. Hab ich noch nicht hingekriegt. Dafür klingelt auch mein Telefon zu viel. Aber an sich finde ich die Idee irgendwie ganz, ganz cool.
Vielleicht muss man sich auch einfach wieder so ein altes Tastenhandy zulegen.
Genau.
Da kann man dann nur, ist man noch erreichbar, aber man kann jetzt nicht irgendwie in einer Sekunde auf TikToks kommen.
Naja, das Schlimme ist ja, dass man halt irgendwie heutzutage ja auch gar nicht mehr ohne dieses Handy kann, weißt du? Das ist ja auch so ein bisschen das Problem.
Ja.
Ist schwierig, aber so zwischendurch mal einen Tag aussetzen, warum nicht?
Ja, vielleicht so einen handyfreien Tag.
Also genau, und wenn du das nur einmal im Monat machst, vielleicht hat das einen geilen Effekt.
Vielleicht jetzt heute am Sonntag.
Vielleicht
kann jeder mal durchziehen jetzt.
Ja, maybe.
Aber ist ja schon auch, man hat dann schon auch immer noch so eine Unruhe. Also wenn man, seit man im Flugmodus ist, ich könnte ja eben nochmal gucken.
Naja, aber genau das ist halt eben der Punkt. Ich glaube, dass wir alle auf eine legale Art und Weise Junkies sind.
Mhm.
Wenn du dir das einfach mal so vor Augen führst und das wirklich dir bewusst machst, ist es eigentlich eine traurige Nummer, weißt du, was ich meine?
Generell aufputschende Sachen und Konsum ist ja auch immer Teil von der Musikbranche irgendwie, von Musikbusiness oder generell Bühnenperformance. Das hat man jetzt zuletzt irgendwie auch im Extremfall bei Haftbefehl gesehen in der Doku. Du bist ja auch lang genug dabei, um irgendwie einen Eindruck von der ganzen Szene zu haben. Mhm. Ist das, hat die Musikbranche ein Problem mit Konsum, mit Sucht?
Ja klar, das gab es schon immer. Auf jeden Fall. Das ist aber natürlich am Ende des Tages unterschiedlich bei jedem Menschen, wie er damit umgeht. Ne? Wenn du jetzt, sag ich mal, wirklich so krass in der Öffentlichkeit stehst, wie zum Beispiel ein Hafti, ohne das jetzt zu krass zu thematisieren, irgendwann ist die Tür halt zu und du bist alleine. Vorher läufst du überall rum, alle wollen mit dir zu tun haben, alle wollen ein Foto mit dir und dann sitzt du aber irgendwann alleine da. Und damit können halt viele nicht dealen. Ne?
Das ist ein sehr kontrastreiches Leben, so von irgendwie full Aufmerksamkeit zu Stille. Wie handelst du das?
Naja gut, also bei mir ist das ja noch relativ im Rahmen, so weißt du, deswegen... Ich hatte natürlich auch andere Zeiten, aber tatsächlich, ich glaube, da kann ich meiner Mom irgendwie sehr dankbar sein. Also einmal gab es ein einschlagendes Erlebnis mit 13, wo ich halt bei einem Bekannten im Keller saß und einer der Stadtjunkies so dahin kam und sich seinen Schuss geholt hat und ich da halt neben saß im Keller und er das halt gemacht hat. Das hat mich schon sehr geprägt, wo ich gesagt habe, okay, da will ich definitiv niemals enden. Und meine Mom, die halt auf jeden Fall, ich will nicht sagen, sie war so eine Helikopter-Mom, das war sie auf jeden Fall nicht, aber die war schon sehr besorgt, weil mein Bruder und ich halt mit 13, 14 halt auch wirklich dann nur noch in der City rumgehangen haben, Skateboard gefahren, im Jugendzentrum mit älteren Leuten zu tun hatten. Und dann kommst du natürlich zwangsläufig auch mit Drugs in Verbindung. Aber ich habe nie Chemie angerührt, ich hatte nie den Hang, irgendwie zu härteren Drogen zu greifen und deswegen bin ich, glaube ich, da der falsche Ansprechpartner. So. Aber hey.
Was sind denn für dich?
Es ist ja auch, guck mal, es ist ja auch ein Unterschied, ob du wirklich abhängig bist oder ob du dir halt das manchmal gönnst, so, weißt du? Das ist ja jedem selbst überlassen und jeder geht auch unterschiedlich damit um. Aber ich habe halt auch schon viele Freunde, die leider Gottes mies geendet sind.
Ja.
Und das waren immer so Momente, wo mir wieder klar war, ich bin eigentlich froh, dass ich da mich komplett rausgezogen habe. Und ich hätte, das ist halt so ein komisches Thema für einen Sonntag, so weißt du, aber grundsätzlich hätte ich auch schon alles nehmen können. Ich hatte alles schon vor der Nase, was du dir vorstellen kannst.
Ja, glaube ich.
Aber ich habe immer diesen Respekt gehabt, ne? Weil ich bin auch so ein Mensch, ich habe zum Beispiel auch mich noch nie von Alkohol übergeben, weil ich immer weiß, wo meine Grenze ist. Weißt du, wie ich meine? Und ich habe einfach keinen Bock, die Kontrolle so krass zu verlieren oder vielleicht habe ich auch Schiss davor, was das dann bei mir bewirkt, weil es halt bei jedem unterschiedlich irgendwie greift. Aber ich bin jetzt halt auch alt genug, dass ich keine Beweggründe sehe, da irgendwie da nochmal was zu machen in der Richtung.
Ich wollte dich fragen, was für dich die drei Säulen des Hip-Hops sind. Also Drugs sind es auf jeden Fall nicht.
Naja, was heißt die drei Säulen des Hip-Hops? Also ich meine, wenn du natürlich so die Elemente nimmst wie Rap, Breakdance, Graffiti, DJing. Klar ist das ein fester Bestandteil der Kultur, aber Kultur verändert sich auch. Also Scratches hörst du heutzutage nicht mehr oft, ne? Ich habe es auf dem Album, habe ich das tatsächlich bei einem Track gemacht, weil
Kannst
ich das
kurz
cool fand.
Kurz erklären, was Scratches sind?
Scratches, das ist quasi, du hast ein Turntable, also einen Plattenspieler und du bewegst die Platte halt hin und her und dadurch durch diese Berührung mit der Nadel gibt es halt so ein Tschicki-Tschicki. Genau so. Das zum Beispiel, ne? Und klar, es gibt natürlich viele, die an diesen alten Werten festhalten und nicht verstehen können, warum sich das so verändert hat zum in deren Augen negativen. Ich bin schon ein Mensch, der versucht immer sich weiterzuentwickeln, auch immer nach vorne zu gucken. Das heißt, ich bin jetzt keiner von der Fraktion, die der alten Zeit so hinterher trauern, weil alles ist in Bewegung und alles rotiert auch, weißt du? Das heißt, es kommt dann irgendwann sowieso wieder. Klar, Respekt, gegenseitiger Respekt ist auf jeden Fall so ein Ding, was ich sehr wichtig finde. Das ist auch ein Ding, was in der Kultur sehr wichtig ist. Das heißt, du kannst dich schon beefen, aber das auf eine musikalische oder auf beim Breakdance ein Battle machen, dies, das, jenes. Ne? Das sind halt alles so Sachen. Dafür, so ist auch ein bisschen Hip-Hop entstanden. Ne? Das war halt, kommt aus sag ich mal, Gegenden, wo Gewalt und all der ganze Kram halt irgendwie allgegenwärtig war und die Leute haben was gesucht, um ihre Aggression anders zu kompensieren. Mhm. Deswegen halte ich auch von diesem ganzen Beef-Ding auch gar nichts. So.
Ist auch oft einfach Promo, oder?
Es ist oft Promo, aber mittlerweile verlässt das leider halt auch komplett diese Promo-Geschichte, sondern okay. geht dann wirklich halt auch auf private Ebene und ich stehe vor deiner Haustür und so ein Kram.
Ah, also, wirklich, ja?
Ja, ja. Und da bin ich halt komplett raus, weil ich stehe ganz für ganz andere Werte, weißt du? Für mich ist eher so, ich will mit Musik eigentlich was Positives bewirken. So, ich habe eher immer den Ansatz, ich will jetzt nicht sagen, Hoffnung zu verbreiten, aber die Leute irgendwo zum Nachdenken zu bringen.
Ja.
Deswegen schreibe ich auch Songs nicht in einer Viertelstunde meistens. Klar, ist auch schon passiert, aber ich nehme da schon Zeit, ne? Und gebe da auch eine Menge rein und lass die Hosen runter halt.
Klingt sehr ehrlich. Wir hören gleich auf jeden Fall nochmal rein in dein neues Album Home Run. Und vorher habe ich noch ein abschließendes Szenario hier für die Speed-Dating-Runde.
Mhm.
Ich gebe dir jetzt gleich drei Artists und du musst sie zuordnen zu WG, Feature und Urlaub machen. Haftbefehl, Ski-Agu und Johannes Oerding. Mit einem musst du in Urlaub fahren, anderen in eine WG ziehen und mit dem anderen machst du ein Feature.
Also Oerding kenne ich ja schon ein paar Jährchen, das heißt, mit dem könnte ich mir eine WG vorstellen. Ich glaube, Ski-Agu im Urlaub wäre sehr lustig und Haftbefehl ein Feature, ja. Das wird krass sein, ja, glaube ich, weil das ist ein Feature, was keiner erwarten würde irgendwie, ne?
Hast du ein...
Ich hätte auch schon ein Thema, was man machen könnte.
Ja, worüber?
Verrate ich nicht.
Muss Hafti jetzt auf dich zukommen.
Hafti muss mich anrufen, ja.
Nice, dann wollen wir jetzt ein bisschen über deinen Werdegang, deine Karriere quatschen.
Gerne, ja.
Denn du bist schon einige Jahre am Start. Du hast einfach mal mit 16 angefangen, oder?
Also mit 16 habe ich angefangen, so die ersten Sachen zu machen. Ich habe irgendwie mit 13, glaube ich, so die ersten, also bewusst die ersten Rap-Sachen konsumiert, ne? Und zu der Zeit war da nicht viel mit deutschem Rap. Ne? Es gab natürlich aus Heidelberg Advanced Chemistry, das ist aber zu uns nicht so richtig rübergeschwappt. Eigentlich ging das erst so richtig los mit Rödelheim, also Moses Pelham und der Frankfurt-Fraktion. Und da hat man, glaube ich, da habe ich so ein bisschen gecheckt, okay, ey, man kann mit deutscher Sprache voll viel machen. Und dann haben wir die ersten Freestyle-Sessions gemacht. Und Dendemann ist auch ein Rapper aus meiner Stadt. Der war natürlich auch dabei und wir waren halt eine große Clique an Leuten, die irgendwie Spaß daran hatten, das zu machen. Ne? Das war einfach Fun, ohne irgendeinen Hintergedanken, ey, ich kann da eine Karriere irgendwie starten. Das war wirklich sich samstagsabends treffen, freestylen, rumhängen. Genau. Und da habe ich dann auch angefangen, die ersten Sachen zu schreiben, aber fernab, wie gesagt, von irgendwelchen Karrieregedanken oder so sonstiges, ne? Ich weiß auch noch, ich weiß gar nicht, warte mal, letztens habe ich nämlich überlegt, was war so der erste Text, den ich geschrieben habe, und ich meine, es ging um Essen oder so, es war völlig random mit 16, 17,
ja. Ja.
Völlig bescheuert.
Also Mucke angefangen so als Ventil, als Hobby.
Ja genau, also einfach als Hobby so, es war wirklich, ich bin viel Skateboard gefahren genau, dann hatte ich auch viel Zeit zu Hause und ja.
Wann kam dann der Moment, wo du gemerkt hast, okay, das ist vielleicht doch mehr als Hobby? Das ist was, wo ich vielleicht erfolgreich mit werden kann, was ich professioneller machen kann?
Also ich sag dir ganz ehrlich, also Real Talk, selbst als ich das erste Album gemacht habe, da war ich schon bei Universal gesigned, selbst da habe ich noch nicht so richtig 100% begriffen, was es eigentlich heißt und wo sich das so hinentwickeln kann. Ne? Dendemann hatte diese Crew 1-2 hießen die. Er ist nach Hamburg gezogen, Ende der 90er und hat sein erstes Album veröffentlicht und mich gefragt, ob ich nicht Bock habe, bei einem Song dabei zu sein. Habe ich halt gemacht. Dann war er auf Tour. Ich bin dann mal zu Städten, die in der Nähe waren, hingefahren. Unter anderem aber dann auch mal nach Hamburg. Und da habe ich dann relativ schnell mein erstes Management kennengelernt. Und da ging die Reise so los. Das war ja doch so Anfang, ja nee, so 2000 ungefähr. Und
wie alt warst du dann da?
Ich bin ja für immer 27 und da war ich dann auch 27, nein, ich glaube Anfang 20, 21 ja. Oder sowas oder 20. Genau und da ging das dann eigentlich los. Auf einmal ging das auch sehr schnell tatsächlich. Ne? Ich hatte Ill Will, einen Produzent aus Hamburg, der auch für Fettes Brot viel gemacht hat, unter anderem aber auch für 1-2. Der hatte Bock mit mir zu arbeiten, wir haben die ersten Sachen gemacht. Dann war es so ein bisschen, okay, ich hatte ein Management, aber kein Label und das Management wollte auch ein Label gründen, haben dann gesagt, ey komm, dann lass doch einfach über unsere Kanäle so die erste Single raushauen, das haben wir dann gemacht und dann war ich auf einmal bei Universal gesigned, ja.
Klingt nach einem Kickstart.
War ein wirklicher Kickstart, weil ich hatte gar keinen Plan, was es heißt, ein Album zu machen. Und um ganz ehrlich zu sein, ich hatte auch gar keine Ambitionen, ein Album zu machen. Ich bin einfach so reingerutscht. Das war wirklich so. Es war crazy. Und dann stand ich da und es waren Studiotage gebucht und kein Witz, es stand nicht ein Song. Das heißt, ich habe wirklich jeden Track auf dem ersten Album eigentlich eine Nacht vorher geschrieben und am nächsten Tag dann gerappt. Und vergesslich, so die größte Single aus dem Album und eigentlich so auch mein Evergreen, sag ich mal, auch einer der Gründe, warum Leute immer noch denken, ah, den Namen kenne ich irgendwoher. Den habe ich wirklich mehr oder weniger so hingefreestylt, weil es war nachts um vier, ich hatte gar keine Energie mehr und habe da irgendwas, ich wusste aber am nächsten Tag wird von mir verlangt, dass ich da irgendwie vor Mike stehe und irgendwas mitbringe. Naja, dann haben wir das gemacht und dann kam aber auch relativ schnell das Label und meinte so, ja, okay, hier Universal, wir müssen jetzt eine Single auswählen und es standen so drei Songs und vergesslich, der halb fertig war. Und dann so, ja, okay, was heißt das jetzt? Ja, eine Single, ne, mit Videodreh und bla bla und dann haben wir es gehört und dann war so, ja, okay, der einzige Song ist eigentlich vergesslich. Und ich war so, ja, okay, dann machen wir den fertig. Und dann dieses Ganze, okay, das kommt raus und das auf einmal, das ist so durch die Decke marschiert. Mhm. Und es war nur mehr oder weniger so ein Hinge-Freestyle.
Ja.
Und auf einmal spielt das jeder Radiosender, MTV, Viva, rauf und runter. Leute erkennen dich auf der Straße, laufen dir hinterher an in der Innenstadt Hamburg und so ein Kram. Wegen dem Track. Ja. Ich habe den jahrelang gehatet, weil ich mir dachte, es kann nicht wahr sein, dass der Song das jetzt irgendwie geworden ist. So. Und
war das in dem Moment dann schon so, dass du gedacht hast, okay, jetzt full focus on Musik oder hattest du da immer noch irgendwie einen Plan B?
Nee, voll Fokus. Mhm. Ich hatte nie einen Plan B, ich hatte immer nur Plan A, weil ich so ein bisschen natürlich dann auch gemerkt habe, okay, alles klar, ich spiele gerade Shows, ich verdiene Geld, okay, es bockt irgendwie, Sachen rollen und naja, genau. Und auf einmal war ich so drin und habe natürlich dann wurde mir alles so ein bisschen bewusster, so, weißt du? Und ich meine, ich war Anfang 20. Das waren immer noch wirklich Kinderschuhe von deutschem Rap. So, okay, klar, du hattest Freundeskreis, Beginner. Also natürlich haben ganz andere Menschen das geebnet, so den Weg, ne? Aber ich war trotzdem in den Anfängen irgendwie dabei und ja, da musst du erstmal mit klarkommen, weißt du? Musst du erstmal checken, okay, krass, ey. Ehrlich gesagt habe ich mir den Weg so nicht vorgestellt, aber ist ja voll geil. Und auf einmal wurde es professioneller und ich auch und hab's dann gecheckt irgendwie.
Ja, das klingt krass intensiv, auch für erst recht von so einem jungen Artist. Mhm. Was würdest du jetzt jemandem raten, der mit Mucke anfangen möchte oder der irgendwie voll Bock drauf hat und an den Anfängen steht?
Ich glaube in erster Linie, und ich fand es immer so crazy, wenn so Leute, die in die Jahre gekommen sind, dann immer so die Tipps an die Jugend gegeben haben, hey, macht was Vernünftiges erstmal, baut euch was auf. Ne? Aber ne, im Grunde genommen haben die damals recht gehabt und deswegen kann ich den Tipp halt auch nur geben, setzt gerne alles auf eine Karte, aber macht euch schon darüber bewusst oder werdet ihr darüber bewusst, dass es schon Sinn macht, sich auch eine Basis irgendwo zu schaffen, fernab der Musik oder auch vielleicht im musikalischen Rahmen, weil du vielleicht, keine Ahnung, Music Business studierst oder so ein Kram. Mhm. Aber weil du weißt es nicht. Und die Zeiten sind natürlich krasser geworden. Früher war alles ein bisschen skalierbarer, ne? Oder die Summen, die da zur Verfügung standen, die haben dich dann auch erstmal safe gemacht für ein paar Jährchen. Aber der Weg heute als Newcomer ist ja super hart. Wir spielen irgendwie gefühlt alle Lotterie. Mhm. Und haben die gleiche Chance auf den Hauptgewinn, sag ich mal, ne? So mit Hauptgewinn meine ich halt zum Beispiel eine Nina Chuba, die einen Song halt, sag ich mal, über Nacht viral gehen lässt und darauf sich eine ganze Karriere aufbauen lässt, weißt du, ich meine?
Ja.
Aber das sind ja Lucky Punches, sag ich mal, weißt du, was ich meine? Weil sie ist eine krasse Künstlerin.
Ja.
Aber war sie das schon so richtig zu dem Zeitpunkt? Weiß ich nicht. Aber auf einmal hast du ganz andere Möglichkeiten, weißt du, ich meine, du, auch bei ihr, sie war ja, glaube ich, auch noch derbe jung.
Hm.
Und also das heißt, im Grunde genommen bau dir neben der Musik noch was auf, aber gib auch 100% in der Musik.
Ja.
Weil ich glaube, wenn du keine 100% gibst, dann schwierig.
Ist halt so die Frage, ne, ob dieses Full Investment, Full Commitment auf Musik setzt ja auch viel frei. Also du hattest jetzt ja auch keinen Plan B oder ein Fundament groß, wo du gesagt hast, okay, das fängt mich dann auf.
Naja, du hast mich ja gefragt, was ich Leuten, die Bock haben, Ne? So, das wäre mein Tipp. Ja. Wenn du jetzt natürlich, ich sag jetzt mal, du bist Rapper XY, kommst vielleicht aus dem Umfeld von Rapper XY und dadurch, ne, hast ein Feature auf dem Album oder auf einer Single, ne, und auf einmal öffnen sich Türen. Das ist ja ein ganz anderes Szenario, weil eigentlich das Standardszenario, wenn du auf komplett Deutschland blickst, ist ja so, ich habe gar keine Beziehung, ich kenne niemanden, ich mache mit AI gerade ein paar Instrumentals klar und habe mir gerade ein Mic bestellt und sing mal was rein oder mach mir einen TikTok-Account. Das ist ja eigentlich eher Standard. Und darauf eine Karriere aufzubauen, kann man machen, aber ist auf jeden Fall Risk.
Gefährlich, ja, erst recht, in, wie du schon gesagt hast, in der sehr schnelllebigen Branche.
Ja, genau, weil das Ding ist halt, guck mal, Musiker, also viele, die ich kenne und ich würde mich auch dazu zählen, wir sind natürlich auch so sensible Humans irgendwie, ne? Das heißt, du musst natürlich mit vielen Sachen dealen. Was weiß ich, bringst eine Single raus, hast nur 100 Streams. Bringst andauernd jeden Tag TikToks raus, das gucken sich 200 Leute an und kriegst 2 Likes. Das macht ja was mit dir auch. So, du produzierst und dann ist es irgendwann völlig egal. Du postest was, okay, hat nicht funktioniert. Ja, dreh ich wieder eins.
Ja.
Ach, auch nicht. Ja, egal, mach ich noch eins.
Was auf jeden Fall gut funktioniert hat und was auch gut in der Community und auf den Socials angekommen ist, ist dein neues Album Home Run und daraus auch der Track Dünnes Eis.
Yes.
Was gibt der dir, der Track? Was sagt er aus?
Ich bin auf jeden Fall ein Mensch, der wirklich sehr, sehr oft auf dünnem Eis balanciert. Weil ich auch ein Mensch bin, der bei so Problemen auch gerne so, oh bitte, ey, heute nicht, ja? Und dementsprechend natürlich halt auch man immer wieder mit irgendwelchen Problemen zu tun hat, nicht auf seinen Körper hört, weil ich halt auch jahrelang nur so durchgeballert habe durchgepowert. Im Sinne
von Arbeit.
Ja, genau. Also ich habe einfach wirklich, wirklich, weil ich auch ein paar Kinder habe, ein paar Jahre wirklich sehr, sehr Vollgas gegeben. Und die Quittung habe ich halt irgendwie kassiert, so vor 2 Jahren, da haben sich halt so Panikattacken und so ein komischer Kram irgendwie eingeschlichen, die auf einmal da waren, von jetzt auf gleich. Und deswegen ist halt irgendwie dünnes Eis so entstanden, ne? So, wie weit kann ich den Weg halt noch rennen, so.
Du bist ja Hip-Hopper, du bist viel live unterwegs, du bist viel am Konzerte zocken. Mhm. Wie sieht denn so ein Sonntag eigentlich aus, wenn du jetzt nicht bei mir in der Lounge sitzt? Bist du noch verkatert dann?
Nee, eigentlich in der Regel nicht. Ich stehe relativ früh auf. Ich habe so einen Rhythmus, wirklich, dass egal wann ich ins Bett gehe, meine innere Uhr mich wirklich spätestens 7:30 aus dem Schlaf reißt. Immer. Also ich kann 4 ins Bett gehen und trotzdem 7:30 bin ich wach. Und ich habe so ein Problem, dass wenn ich dann einmal wach bin, dann kann ich nicht mehr schlafen. Das geht einfach nicht. Und das heißt, dann ist so meine Daily Routine halt aufstehen und leider Gottes Kaffee, Kippe.
Und hast du mal so deinen Sonntag? Hast du überhaupt einen, als Musiker stelle ich mir jetzt, oder generell als kreativer Mensch, als hauptberuflicher Künstler, das ist wahrscheinlich viel durchmischt, oder?
Es ist tatsächlich viel durchmischt. Also es sind Sessions sonntags, ne? Ich habe viele Remote-Sessions, weil ich schreibe ultra viel auch für andere KünstlerInnen. Und das heißt, es gibt einfach immer viel zu tun. Und dementsprechend würde ich mir wünschen, dass jeder Tag Sonntag wäre, halt Wochenende. Aber das ist halt bei, wenn du selbstständig bist, dann gibt es das einfach nicht. Und vor allem, wenn ich Ideen habe, dann muss ich die umsetzen. Und zwar direkt. Weißt du, das ist einfach so.
Das ist halt auch sowas, so stelle ich es mir vor, ne? Wenn du irgendwie schreiben möchtest oder auch gerade für andere Künstler schreibst, dann ist es ja nicht so wie jetzt in einem Office-Job, dass du dich hinsetzt und deine Task abarbeitest, sondern du musst ja irgendwie auch inspiriert sein, gerade was Kreatives zu schaffen. Also bist du eigentlich immer in Abrufbereitschaft, oder?
Ja, genau. Also ich habe halt tatsächlich auch viele Ideen und die muss ich dann irgendwie halt angehen. Also dieses wirklich strukturierte Leben, ich stehe morgens auf, ich gehe zur Arbeit, ich mache den Job, komm danach nach Hause, mach Abendessen, Haushalt, whatever, Wochenende frei. Hab ich nicht.
Hättest du es gern?
Ich glaube nicht, weil ich finde mein Leben so, wie es ist, dann schon sehr abwechslungsreich. Ich glaube, mir wird dann schnell langweilig. Weiß ich aber nicht, weil ich das Leben halt, ich wüsste nicht, weil ich das mal, also doch, klar, irgendwie, ich habe ja auch mal eine Ausbildung gemacht und so. Und
was hast du für eine Ausbildung gemacht?
Ich habe tatsächlich, das Ding ist, guck mal, ich bin nach der 10. Klasse abgegangen von der Schule Weil ich war zu faul und hatte irgendwie keine Ambition, Abi zu machen, aber dann war es so, okay, irgendwas musst du ja jetzt machen.
Ja.
Und dann hatte ich quasi gedacht, okay, ich bin eh jeden Tag im Jugendzentrum und da kann ich doch auch im sozialen Bereich mein Abi machen, ist doch eigentlich auch cool und so. Hab mir halt in dem Jugendzentrum, wo ich halt war, auch das Praktikum, du musst so ein Jahrespraktikum machen, habe ich mir da geklärt. Und ich weiß noch, dass ich im Sommer dann irgendwann so stand im Freibad und dann war mir klar, ey, fuck, nächste Woche muss ich dieses Praktikum anfangen. Und meine ganzen Homies hatten noch frei und was weiß ich. Und das ist, nee, das machst du jetzt nicht. Und dann habe ich original aus dem Gedanken heraus das abgesagt. Konnte mich dann auch ein paar Wochen da nicht blicken lassen, weil die waren extrem genervt auf mich. Naja, dann stand ich da, ne, und war so, ja, okay, was mache ich dann stattdessen? So, ich hatte keine Ahnung und ein Kollege von mir wollte Informatik studieren. Ich hatte keine Ahnung, was das genau bedeutet, aber weil er das nicht studieren, sondern Abi machen. Ich war so, ja, okay, dann mache ich das auch. Hab mich da angemeldet, wurde angenommen, hat er gesagt, ja, ich mach das nicht mehr und so. Dann mal war ich so, ja, okay, dann mach ich's auch nicht mehr, ne? Und meine Mom war halt so, ey, Junge, komm mal klar, du musst was machen, du machst jetzt eine Ausbildung. Naja, okay, dann habe ich das ihr zuliebe gemacht, das habe ich tatsächlich Bürokaufmann bei BMW gelernt.
Ah, okay, okay. Und abgeschlossen?
Und abgeschlossen, ja.
Dann hättest du ja noch einen Plan B gehabt dann.
Nee, das habe ich wirklich nur meiner Mom zuliebe gemacht. Aber lustigerweise, ich hatte die Fertig, die wollten mich auch nicht übernehmen, so, ich habe da auch ein paar Autos zu Schrott gefahren, wirklich, also es war wirklich, und die wussten, also keine Ahnung, ich war, und du konntest, das Geile ist ja an der Ausbildung, oder ich weiß nicht, wie es heute ist, aber damals, du konntest nicht sitzen bleiben, das heißt, ich habe mich wirklich auch durch diese Schulzeit in der Ausbildung so durchgeschlängelt irgendwie, ne, und naja, da sind diverse Sachen passiert, auf jeden Fall war Fakt, bei der Firma werde ich nicht übernommen.
Wie hast du denn als Bürokaufmann da Autos kaputt gefahren?
Naja, ich muss, das Ding war, das war so eine Firma, die hatten mehrere Standorte. Und ich musste manchmal Autos von A nach B bringen oder auch mal beim Kunden abholen. Also es gibt diverse Anekdoten, ich erzähle eine. Typ kommt, will sein BMW in die Werkstatt bringen, wegen irgendwas. Was weiß ich, Ölservice, kein Plan. Und dann hieß es so, ja, ey Nico, kannst du kurz ein Auto aus der Werkstatt kurz rausfahren? Und ich war so, ja klar. Und das war so ein fetter 7er BMW, weißt du? Und ich fahre den so rückwärts aus der Werkstatt raus und der Typ, der gekommen ist für den Ölservice, der stand halt voll ungünstig. Und der 7er ist halt viel höher, weil der hatte so einen Z3 oder so, keine Ahnung. Und ich gucke nur so in den Innenspiegel und sehe den Wagen nicht. Und fahre so aus der Werkstatt raus, auch mit Speed, weil das hat man so, keine Ahnung, man wusste so, okay, es hat auch Bock gemacht, solche Autos zu bewegen. Ne? Und knall mit voller Wucht auf das Auto und der Typ steht gerade so am Empfang und will so einfach hier den Schlüssel abgeben. Ich komme in 2 Stunden wieder und ich habe ihm einfach sein Auto gedamaged.
Er wollte nur einen Ölwechsel und kam mit einem kaputten Auto wieder.
Exakt, also solche Sachen sind mir tatsächlich ein paar Mal passiert und ja, dann haben die mich halt nicht übernommen und dann war aber so, okay, ich habe eine Wohnung, ich muss die bezahlen und dann bin ich über Umwege bei der Post gelandet und habe 4 Monate so als Postbote quasi gearbeitet, war auch lustig. Hatte aber den Song mit 1-2, Dendemann, und die sind auf Tour gefahren und er meinte, ey, komm mit auf Tour. Und dann bin ich quasi nach der Ausbildung 4 Monate bei der Post in den Nightliner und dann ging eigentlich die Reise los.
Geil, dann ging es vom 9-to-5-Job straight in das Artist-Leben.
Ganz genau.
Was ist das Beste am Artist-Leben?
Ja, flexibel zu sein und eben nicht diese Strukturen zu haben, ne? Also im Grunde genommen seinen Tag so zu gestalten, wie man lustig ist.
Wir wollen jetzt mal ein bisschen gucken, was du so hörst, wenn du deinen Tag gestaltest, wie du lustig bist. Wir wollen jetzt mal einen Blick werfen in deine Playlist.
Die Energy Sucks Music Lounge. Deine Playlist.
Was hörst du denn allgemein gern? Bleibst du dem Hip-Hop treu oder was ist dein Genre? Deine Musik?
Ja, schon eigentlich. Doch, wenn ich Musik höre, weil ich halt mittlerweile auch gar nicht mehr so viel Musik höre, tatsächlich, weil ich eigentlich Musik dann eher mache, dann höre ich Hip-Hop, ich höre auch Soul-Kram. Ich höre manchmal auch so College-Boys. Letztens es gibt so einen Typen, der heißt Bazzi oder Basi. Der hat so ein geiles Album gemacht und ich fahre so mit einem Kollegen und hatte auch meine Kids hinten auf der Rückbank und die meinen so, hey, lass mal Paradise hören, das ist so ein Track von ihm und ich spiele es so an und das ist auch ein Track, den ich feiere und mein Kollege so, was ist denn das für ein College Boy? So, ich mein, ja, es muss mich irgendwo touchen, aber klar, ich komme aus dem Hip-Hop und ich entdecke auch viel England-Kram für mich. Ich habe jetzt so einen Typen, ich glaube, der heißt Ants oder so. Ist krass aus England. Ein Dude, Tyler mag ich sehr. The Creator, der ballert ja auch viel raus.
Wenn ich jetzt Musik höre, dann freue ich mich einfach drüber, höre mir das einen Song meistens auch so lange, bis ich ihn gar nicht mehr hören kann und dann bin ich fertig damit. Wenn du selbst irgendwie die Musik hörst, die du selbst machst oder zumindest im entferntesten Sinn im selben Genre hantierst, dann ist es doch bestimmt oft auch so, dass du Musik hörst und gleichzeitig denkst, ah, das ist eine gute Idee. Dass du da mit deinem Kopf permanent auch in Ideen weiter und Inspiration arbeitest. Und
na klar,
kannst du da auch abschalten komplett.
Also ich kann auch schon komplett abschalten. Ich habe eine Zeit lang auch ganz viel Afro gehört, so, weil die Mama meiner Kids halt auch afrikanische Roots hat und das lief viel bei uns zu Hause. Aber grundsätzlich hast du natürlich recht, ne? Wenn es mein Genre ist und das ist so ein bisschen die Musikerkrankheit leider und die hat auch jeder, du startest halt irgendwann, weil du einfach fasziniert bist von dem ganzen Kram und dann bist du aber in dieser Bubble drin und praktizierst es selber. Das heißt, klar, guckst du dann, wie macht das in Anführungsstrichen die Konkurrenz.
Ja.
Oder du gehst auf ein Konzert und denkst, okay, krass, ey, das will ich auch. Wie haben sie das gemacht? Okay, heftig. Also du beurteilst mehr, als dass du es so wirklich wie ein Konsument so aufsaugen kannst, ne? Aber ich habe natürlich auch viele Konzerte gesehen, die mich halt komplett geflasht und inspiriert haben. Ich war 2-3 Mal auf einem Roots-Konzert, The Roots heißen die. Die sind bei Jimmy Fallon, die Houseband zum Beispiel, aber die gibt es ja schon ewig als Rap-Crew. Mhm. Das ist immer ein Highlight auf jeden Fall. Und das kann ich dann auch enjoyen. Aber oft ist es dann wirklich. Ja, ist schwierig. Deswegen höre ich gar nicht mehr so viel Musik, weil ich eben leider Gottes diese Krankheit habe, dass ich alles dann analysiere.
Ja, verstehe ich. Aber wenn du jetzt einen Song hast, meinetwegen für den Rest deines Lebens nur noch einen Track auf einer Vinyl pressen darfst und den musst du dann erstmal keepen. Welcher wäre das? Ich würde sagen, da hören wir dann gleich auch rein. Das ist dann dein Wunschsong.
Gerne. Und zwar von SZA, Good Days.
Warum der Track?
Ich weiß nicht, ey, der gibt mir gute Vibes. Und auch da, meine Tochter, mein älteres crazy SZA-Fan. Und da durch sie bin ich eigentlich so richtig in ihre Welt eingetaucht. Die macht einfach geile Mucke. Ich feiere sie.
Da wollen wir jetzt über dein neues Album reden. Das hast du zusammen mit Capelli gemacht. Run heißt es.
Genau.
Wenn man das jetzt dann noch nicht reingehört hat, worum geht's da erstmal? Was ist das für ein Album? Was erwartet einen da?
Es ist auf jeden Fall ein sehr abwechslungsreiches Album. Es ist sehr ehrlich, sehr persönlich, sehr reflektiert, fett produziert. Also für alle Leute, die selber produzieren, die werden da eine Menge Spaß dran haben, weil Capelli vorher noch nie ein Album produziert hat. Das war das erste für ihn quasi. Der hat natürlich viele Songs gemacht, aber noch kein Album. Und deswegen hat er sich da mies reingehangen. Also es ist wirklich ein sehr hochwertiges Album. Es hat poppige Momente, sehr deepe Momente. Also ich will nicht sagen, da ist für jeden was dabei, weil das ist nicht, so gehe ich an Musik nicht ran. Aber ich glaube, dass da jeder eine Perle für sich entdecken kann. Ja, also es ist wirklich sehr kunstvoll, würde ich schon sagen. Es ist auf jeden Fall viel artifizieller als die Sachen, die ich vorher gemacht habe. Das war mir irgendwie wichtig. Und in dem Kontext, sag ich mal, mit Capelli, war das dann auch die Möglichkeit, das mal so krass durchzuziehen. Ne? Das Album davor war, wie gesagt, sehr kommerziell, hatte damit aber auch zu tun, dass ich viel für Pop-Artists geschrieben habe. Das heißt, es war klar, dass auch meine Songs ein bisschen poppiger werden, wobei ich auch schon immer einen Hang irgendwie dazu hatte. Aber das neue Album ist sehr artifiziell und speziell.
Das Album startet mit dem Track Feuer.
Ja.
Und dann geht es so ja um Aufbruch, um Neuanfang. Ist der von deinem eigenen Leben inspiriert? Hast du selbst schon mal so einen kompletten Break gehabt?
Naja, ich hatte schon diverse Breaks, ne? Mhm. Meine Albenintervalle sind sehr, sehr breit gefächert. Ich habe öfter das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo neu anfange. Gefühl fange ich auch immer bei jedem Album neu an. Ich glaube, jeder Marketing-Experte hätte mir von der Platte abgeraten, weil es halt so anders ist als das Album davor. Das heißt, die Fans, die du mit dem letzten Album an dich binden konntest oder für dich gewinnen konntest, die verlierst du unter Umständen wieder mit dem neuen Zeug. Aber mir war das halt wichtig, die Platte so zu machen, wie sie halt jetzt ist. Ne? Und die Leute, die es gehört haben, feiern es und das freut mich natürlich.
Du hast mal in einem Format, auch in Bezug auf das neue Album gesagt, du kämpfst gegen innere Dämonen, packst du diesen Kampf und so diese Auseinandersetzung mit deinem inneren Ich auch in dieses Album? Was spielt das für eine Rolle in deiner Musik?
Ja, zu 100%. Also ich glaube, dass ich schon immer versucht habe, sehr authentisch zu sein in meinen Songs. Das heißt, das hört sich mal komisch an, dass man sagt, okay, das ist irgendwie wie Therapie für mich. Aber das Album war es irgendwie tatsächlich. Die letzten 3 Jahre waren sehr rough, irgendwie gesundheitlich, einfach super viel passiert. in meinem Leben, dass ich schon, ja, es haben sich einfach so ein paar Dämonen so eingeschlichen und für mich ist dann wichtig, darüber zu reden, weil dann habe ich das thematisiert und mich sehr intensiv auch damit auseinandergesetzt. Ne? So ein, wie gesagt, habe ich auch vorhin schon mal gesagt, dass ich seltenst Songs in 15 Minuten schreibe, sondern dann ist es schon so ein Vibe, ich mache mir eine Menge Gedanken und zwangsläufig setze ich mich dann natürlich auch mit mir auseinander. Einige würden sagen, ey, geht's dir gut, Suave? Muss ich mir Sorgen machen? Keiner muss sich Sorgen machen, aber es war einfach für mich wichtig, über ein paar Dinge so zu sprechen.
Einfach mal ganz Real Talk.
Real Talk zu betreiben, genau. Und wenn ich das fühle am Ende des Tages, und das tue ich ja mit dem Album zu 100%, dann habe ich auch kein Problem damit, die Hosen halt so runterzulassen, weil ich einfach weiß, ich habe was Wertvolles geschaffen in der Hoffnung, und ich weiß es ja mittlerweile auch, dass Leute sich das anhören und dann sich selbst vielleicht auch wiederfinden, weißt
ja.
du?
Ja, ich glaube, dieser Struggle kennt jeder und auch irgendwie ein bisschen dieser Gedanke von Ankommen und wer ist man, wo ist man, das besingst du ja auch.
Genau.
Nie in Paris zum Beispiel.
Exakt.
So, da, wo ich bin, hat alles einen Sinn.
Ja.
Ist das auch die Message von wegen so dieses Urvertrauen, dieser Gedanke von wegen, ey, es passt schon alles so, wie es gerade ist und wie es soll so sein, wie es ist?
Ja, also auch zu 100%. Ich, wie ich auch schon vorhin meinte, so ich bin eben kein Mensch, der so krass in die Zukunft blickt. Das heißt, ich lebe sehr im Moment. Und momentan oder als der Song entstanden ist, hatte ich das Gefühl, okay, irgendwie, egal wie die letzten 3 Jahre waren und die waren sehr nervenaufreibend und echt nicht easy für mich, habe ich irgendwie das Gefühl, jetzt angekommen zu sein. Die Städtenamen sind Metaphern, einfach um zu sagen, ey, da wo ich jetzt bin, da macht alles Sinn, aber es bezieht sich gar nicht auf den Ort, sondern es geht eher um dieses Feeling, was du hast, ne?
Also könnte man sagen, schon irgendwie das ehrlichste Album, was du bisher gemacht hast.
Ja, also eigentlich ja, alle Alben sind ehrlich, aber das ist sehr, sehr, sehr nah an meinem emotionalen Zustand, als es entstanden ist, dran, auf jeden Fall, ja.
Und Home Run, der Titel vom Album, ist ja sind auch ein Begriff aus dem Football, oder?
Aus dem Baseball.
Ah, aus dem Baseball. Stimmt, aus dem Baseball. Ist ein Begriff aus dem Baseball.
Genau.
Sprich, das ist doch der Moment, den man sich eigentlich wünscht. Also wo du einmal komplett das Feld umläufst, maximale Punktzahl holst.
Genau.
Warum der Titel? Ist es, weil das,
weil ich halt irgendwie, als das Album entstanden ist, man hat ja immer irgendwie Namen, die man sich überlegt, wie könnte das Album heißen. Und für mich war relativ schnell klar, dass es Home Run heißen muss, weil eben einmal wegen dem, was du gesagt hast, weil ich einfach auch stolz bin auf das Album und ich einfach hoffe, dass in den nächsten Monaten viele Leute das für sich entdecken werden. Auf der anderen Seite ist Home Run beinhaltet 2 Wörter. Du hast einmal das Home-Ding und du hast einmal das Run-Ding. Das heißt, ich bin schon ein Mensch, der sich irgendwie auch zu Hause fühlt, da wo ich bin, aber ständig in Bewegung bin.
Ja.
Ja, und deswegen war für mich Home Run einfach. Und sollte ich keine Musik mehr machen und das mein letztes Album gewesen sein,
ja,
dann glaube ich, ist das ein passender Titel.
Ist es vielleicht das letzte Album? Spielst du mit dem Gedanken?
Wer weiß.
Who knows?
Who knows? Ja, also was heißt das letzte Album? Also guck mal, ich kann mir ein Leben ohne Musik nicht vorstellen, weil dafür ist es zu viel Passion und zu viel Leidenschaft. Aber diese Lotteriegeschichte, wie sich so gewisse Sachen entwickelt haben, da spielt auch eine Menge Frust mit. Ich glaube nicht, dass es das letzte Album ist, aber ich bin schon an einem Punkt, wo ich auch gucke, was kann ich noch machen? Guck mal, ich habe irgendwann gezwungenermaßen, weil die Mama meiner Kids ist auch Sängerin, da stand eine fette Tour im Raum und da war aber auch ein kleines Baby und man musste gucken, was macht man? Und ich habe gesagt, okay, dann stelle ich meine Karriere mal kurz beiseite und kümmere mich um die Kids. Mhm. Und habe dann aber angefangen, für andere zu schreiben, was nie mein Plan war. Aber es hat voll Bock gemacht. Und ich glaube, dass da draußen einfach super viele Sachen sind, wo ich Spaß dran hätte.
Im Zweifel zurück zur BMW.
Auf gar keinen Fall. Nee, aber wie gesagt, also es ist, lasst euch überraschen.
Ja. Wer die Reise verfolgen möchte und verfolgen möchte, wo du für was du dich entscheidest, ob neue Musik kommt, wo du demnächst live auftrittst, der sollte am besten wahrscheinlich auf den Socials reinfolgen, oder? Wo findet man dich da?
Genau, geht auf die Socials, TikTok, Instagram, Nico Suavo Official.
Dann bringen wir den Algorithmus richtig nach oben hier.
Ja, bitte. Folgt mir mal bitte alle und lasst uns den Algorithmus auseinandernehmen.
Ey, und damit kommen wir auch schon zum Ende des Gesprächs. Vielen Dank, dass du da warst, Nico.
Vielen, vielen Dank für die Einladung.
Und dann komm gut zurück nach Hamburg. Und
Dankeschön.
Und bis zum nächsten Mal.
Yes.
Die Energy Sachsen Music Lounge.
Kann man so Hip-Hop? Das war der Talk mit Nico Suave. Ich finde, ein sehr spezieller Künstler. Man merkt einfach, dass er jahrelang im Business ist, dass er jetzt nicht jeden Trend mitmachen muss, hat eine sehr differenzierte Sicht so auf die neue Art Mucke zu machen, so auf die TikTok-Bubble und zieht einfach so sein Ding durch. Ich finde, das hat auch sein neues Album Home Run gezeigt. War super entspannt. Wenn du noch mehr Lust auf spannende Talks mit Newcomern und den heißesten Energy Stars hast, dann klick dich mal rein auf energy.de/Sachsen oder einfach überall dort, wo du auch sonst deine Podcasts streamst.
Die Music Lounge.
Ein Podcast von Energy Sachsen. It's Music Only.